wenn die Leute quasi dann vorher zustimmen, ja, du darfst, wenn ich jetzt dann verstorben bin und meine Nachkommen davon bezahlt werden, darfst du weiterhin mich benutzen in KI-Form. Das ist eine Sache, aber quasi einen kompletten Berufsstand damit auszulöschen, abzulösen, ist wild. Um es mit den Worten eines meiner liebsten TikTok-Kanäle zu sagen, auch diese Woche war wieder eine Woche. Und genau das fasst, glaube ich, diesen Podcast so gut zusammen wie nichts anderes. Denn wir haben heute mal wieder nichts Besonderes, quasi Großflächiges, über das wir mit euch sprechen können. Aber die Woche ist einiges passiert. Und was in dieser Woche passiert ist, beziehungsweise was in der letzten Zeit passiert ist, werden wir heute mal so ein bisschen runterbrechen. Wir haben so 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht 6 Themenblöcke für euch. Das heißt, wir gehen heute mal so ein bisschen bite-sized durch die Folge. Das ist natürlich aber auch gar nicht schlimm, denn wie es so mit diesen wöchentlichen Podcasts auf sich haben, nicht jede Woche kann eine richtig geile Woche sein. Deswegen, die Endgegner funktionieren nicht alleine. Guten Abend, Spike.
Moin. Beziehungsweise für die, die es ganz, ganz frisch direkt hören nach dem Release, ist es dann am wunderschönen Mittag, kann man ja auch sagen. Es ist die Woche tatsächlich ein bisschen was passiert. Patsy war unterwegs, ich war unterwegs und wir haben mal wieder quasi eine Folge in der mehr oder weniger klassischen Endgegner-Manier. Wir labern einfach ein bisschen drauf los. Wir haben ein paar Themen an der Seite, auf die wir locker flockig eingehen und schauen einfach mal, wie uns das Ganze dann durch die Folge trägt. Es sind ein paar interessante Sachen dabei. Eine Sache, von der ich nur dachte, okay, aber da gehen wir dann später drauf ein. Womit wollen wir dann heute eigentlich anfangen?
Weil ich glaube, dass mein Recap eine Weile dauern wird, fangen wir vielleicht mit deiner Sache an.
Ja, können wir machen. Ist jetzt nichts, also für manche ist es absolut nichts Weltbewegendes. Für mich war das ein absolutes Erlebnis. Meine Verlobte hatte am Freitag, war der 21., glaube ich, ja, hatte sie Geburtstag. Und wir haben uns einfach mal gedacht, ich lasse jetzt mal den ganzen Tag so ganz locker flockig Revue passieren, so ein bisschen. Wir haben erstmal schön gefrühstückt. Na, ich bin extra los gewesen, Brötchen holen, während sie noch geschlafen hat. So der Klassiker, den man halt so macht. Und dann sind wir in einen Ausstattungsladen gefahren. Bisschen Inspiration sammeln. Wir hängen jetzt ja noch länger in dieser Bude fest. Leider. Wir haben auch durch Zufall gesehen, die Wohnung ist neu eingestellt worden. Also wir waren die einzigen Interessenten, aber mit uns wollte man ja nicht haben. Dementsprechend ist die Wohnung immer noch da. Ich bin ein bisschen schadenfroh, was das angeht. Wir tun nur die aktuellen Mieter leid, weil sie jetzt einen ganzen Monat bezahlen müssen. Aber wir haben in einem Möbelgeschäft, in einem sehr, sehr großen, größer als IKEA, haben wir ein bisschen Inspiration für die Wohnung gesammelt, sind dann ziemlich kaputt nach Hause, weil der Laden war groß. Ich glaube, alleine da haben wir 10.000 Schritte hinter uns gebracht. Sind wir dann abends das allererste Mal in einer Ramenbar gewesen. Jetzt denken sich viele, ja, toll, Ramen ist auch einfach nur irgendwie Brühe und Nudeln. Nee, also es war wirklich ein komplett anderes Erlebnis, die Atmosphäre dort. Ich habe Tonkotsu-Ramen gegessen und Franzi hatte irgendwas mit Ente und Udon-Nudeln. Es war ein komplett anderes Erlebnis, als man das so kennt, wenn man essen geht. Also auch wenn man asiatisch essen geht, japanisch oder sonst irgendwas, was sie schon gemacht haben. Unglaublich lecker. Ich habe noch nie so schnell mein Gericht auf dem Teller gehabt. Also wir haben bestellt und keine 2 Minuten später war das Essen dann schon da und wir hatten noch nicht mal so ein Aperitif. Aber ja, war halt auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Abend. Dann noch ein bisschen Sightseeing in der Stadt. Nur der Rückweg war nicht so angenehm. So auf halber Strecke dachte sich das Wetter, es schlägt einfach mal um. Und ja, wir sind tropfend dann zu Hause angekommen. Ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt hier sitzen kann, weil die Temperatur ging dann auf einmal runter, innerhalb von 10 Minuten gefühlt von 20 Grad auf 12 Grad mit bittereisekaltem Regen. Ist halt so Ostseeregion, ne? Da kann es halt mal ganz schnell gehen. Ja, das war der Tag. Für viele von euch wahrscheinlich so, ja, war halt ein Tag, ne? Für uns, da wir längere Zeit jetzt wirklich in der Bude gehockt haben, weil es zeitlich nicht anders möglich war, war es für uns ein Highlight, endlich mal wieder rauszukommen und quasi meinen Tag frei zu haben.
Klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Geburtstag. Ich denke, das kann man so sagen. Und ja, Ramen, wenn man in ein richtiges Ramengeschäft, in eine richtige Ramenbar geht, dann ist das wahrscheinlich schon ein ordentliches Erlebnis im Vergleich zu einem normalen Restaurant. Ich meine, nicht umsonst ist es bei mir so jedes Mal, wenn wir es nach Köln schaffen, wenn es uns nach Köln verschlägt, gehen wir in unser Lieblingsramen-Restaurant. Einfach nur, weil einerseits das ein Erlebnis ist und andererseits, weil der Kram so gut schmeckt und wir hier in der Stadt noch kein, sagen wir mal, gleich günstiges und gleich qualitativ hochwertigen Counterpart gefunden haben. Das ist so ein bisschen schade, aber was soll's, was willst du machen? Müssen wir dafür quasi dann 5 Stunden Zugfahrt in Kauf nehmen, nur um Ramen essen zu gehen. Klar.
Oder gut, 4 und ihr kommt hierher.
Oder so, oder so. Aber da müsste ich erst prüfen, ob das mit dem Takumi aus Köln mithalten kann.
Das weiß ich nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es wohl eine, also es gibt noch ein Restaurant mit demselben Namen in Leipzig. Ich weiß nicht, ob das eine Kette ist. Ich habe nicht viel Informationen darüber gefunden. Die haben wohl 2 Standorte angegeben. Und das ist die Nui Ramen Bar. Die haben hier auch noch Nui Sushi to Go. Ich denke mal, das ist so ein bisschen Franchise-mäßig. Aber auf jeden Fall sehr gut. Vor allem die Brühen und so eine Suppe, das ist ja im Grunde genommen eine Suppe, steht und fällt halt mit der Brühe. Und wie gesagt, ich hatte halt Tonkotsu. Das ist halt dieser süß marinierte Schweinebauch und die Brühe dazu. Also mir hätte die Brühe alleine schon gereicht und ich wäre happy gewesen. So gut war das. Und die Spicy Kimchi Ramen Udon, die Franzi hatte, mega würzig, aber nicht zu scharf. Und das Entenfleisch war sogar noch an der Haut knusprig. Also richtig schön geröstet. Mager, nicht so wie man es kennt, wenn man asiatisch bestellt in den meisten Fällen und man dann das Gefühl hat, okay, wir haben jetzt die Reste von der Ente bekommen. Weil Imbiss und sowas. Sondern wenig Fett, super kross, unglaublich gut. Und vom Preis her ging es auch. Also wir waren unterwegs, wir hatten 2x halt die Nudeln. Dann hatten wir Sake, wir hatten jeder ein großes Getränk. Und hatten dann noch Nachtisch und wir waren unter 60 Euro. Das ist halt nichts, wenn man so überlegt. Im Vergleich mit anderen Restaurants. Und ich war bis mittags war ich satt am nächsten Tag.
Ja gut, das klingt relativ logisch, ja. Gerade wenn du wahrscheinlich noch die Brühe ausgetrunken hast und so weiter. Das ist
natürlich. Halt,
das stopft ordentlich. Aber gut, von einem Recap zu einem anderen Recap, denn wir haben euch letzte Folge so ein bisschen den Clickbait-Titel vor die Füße geworfen, ob der CSD denn immer noch für das einsteht, wofür er eigentlich mal eingestanden hat, oder ob er mittlerweile nur noch eine große Techno-Party ist, die eher ein bisschen mehr bunt ausfällt. Ich war gestern da, weil ne, wir haben heute jetzt Sonntag, den 23. und gestern hat der CSD in Berlin stattgefunden. Ich war vor Ort, ich habe ein bisschen Fotos und Videos gemacht, die ich hoffentlich in diese Folge einbauen kann, ohne irgendwelche Bilderrechte von Menschen, die ich kenne, zu verletzen. Bei der restlichen großen Menge kann ich halt nicht dafür sprechen, weil bei so einer großen Menge hast du dummerweise eh das Recht an deinem Bild verloren. Aber das werde ich versuchen, so ein bisschen in die Video, in den Folgen Dings mit reinzubauen, damit wir so überhaupt mal so ein kleines Bild vermitteln können nach außen, wie der CSD denn so abgelaufen ist. So, aber um auf die ganze Thematik Christopher Street Day einzugehen, wenn man nicht aktiv quasi neben einem bestimmten Wagen herläuft, dann hat es doch eher weniger mit Demonstration zu tun, sondern mehr in Richtung Party. Auch die von uns thematisierten Stände für die Aufklärung habe ich weniger gefunden. Was es bei uns sehr viel gab, waren irgendwelche Stände, die dir völlig überteuertes Essen verkaufen wollten. Irgendwie 6 Euro für einen Hotdog oder so. Und was war das? Irgendwie 3 Euro für 0,3 Bier oder so. Keine Ahnung, was die da vorhatten. Aber es haben genug Leute gekauft, also hat es sich scheinbar gelohnt. Aber alles in allem, trotzdem hattest du halt einen Haufen queere Menschen, die Party gemacht haben, die auf sich aufmerksam gemacht haben. Du hattest wirklich alle möglichen Schichten, Altersschichten, Herkunftsschichten, alles mit dabei. Du hattest auch, wie wir auch, glaube ich, angesprochen hatten in der letzten Folge, du hattest teilweise Kinder dabei, die dann zum Glück mit hier Kopfhörern unterwegs waren, also ne, wirklich den Schallschutzkopfhörern, weil es echt unglaublich laut war. Meine Uhr hat mich die ganze Zeit genervt. Hey, es ist über 90 Dezibel, vielleicht möchtest du hier nicht so lange bleiben, es gibt dauerhaften Hörschaden. Aber gut, das war so unser Abriss. Wir sind da über die halbe Parade rübergelaufen. Das ging ja los in der, oh Gott, wo ist denn das? Da näher Checkpoint Charlie, falls jemandem das was sagt. Und ging dann rüber über die Siegessäule bis letztendlich dann zum Brandenburger Tor. Am Brandenburger Tor war dann auch eine Bühne, wo dann noch Programm gemacht wurde. Bis da sind wir nicht hingelaufen, weil kurz nach der Siegessäule bis hin zum Brandenburger Tor war es nochmal extra abgesperrt. Also noch voller. Und da hatten wir dann gar keine Lust drauf, uns da noch durchzudrängeln. Entsprechend haben wir dann quasi an der Siegessäule unsere Stellung bezogen, sind da geblieben. Aber wir haben ein paar Leute kennengelernt tatsächlich, haben uns mit ein paar Leuten unterhalten. Unser Camp, wenn ich es so nennen will, weil wir saßen dann stellenweise auf dem Boden. Unser Camp ist dann plötzlich zu einer Schminkstube geworden, weil eine unserer Mädels hatte so was Glitzermäßiges, Glitzer-Make-up dabei. Und die hatten, oder Leute, die vorbeigingen, haben gesehen, dass sie mich dann unter anderem geschminkt hat. Und die kamen dann an so, hey, Entschuldigung, kannst du uns vielleicht auch was davon abgeben? Wir haben nicht sowas, kannst du uns bitte schminken? Und dann haben wir wirklich, also es hat sich zeitweise eine Schlange bei uns gebildet, wo die dann neben uns saßen, um auch geschminkt zu werden. Das war cute. Wie gesagt, ein paar Leute kennengelernt, also was heißt kennengelernt? Ein paar Leute getroffen, einmal kurz gewunken, vielleicht mal zusammen so ein Foto gemacht. Aber das war es dann auch. Das war ganz süß. Aber alles in allem muss ich, glaube ich, sagen, also auch als jemand, der vielleicht mit dieser ganzen Szene oder mit der ganzen Thematik queer, LGBTQAI+, der damit nichts anfangen kann, und das ist das Gleiche, was ich, glaube ich, letzte Folge gesagt habe, geht einfach mal auf einen CSD und lernt das kennen. Schaut euch das an, redet mit Leuten und habt einfach Spaß. Und lasst die Leute einfach auch ihren Spaß haben. Das ist so, glaube ich, das, was man da am ehesten noch mit dazu werfen kann. War ein großer Erfolg. Und ich glaube, wir gehen nächstes Jahr definitiv wieder hin. Und glaube und definitiv in einem Satz zu sagen, ist auch richtig smart. Aber egal. Ja, wir werden definitiv nächstes Jahr wieder hingehen. Einfach nur, um mit dabei zu sein, um mit aufmerksam zu machen und einfach auch Spaß zu haben.
Ja, ich habe gerade auch noch mal so ein bisschen mir so einen Überblick geholt von RBB24. Die haben ja über den CSD berichtet. Interessant ist, dass es tatsächlich diesmal wohl mit wesentlich weniger Straftaten am Ende einhergegangen ist. Es gab tatsächlich nur, das ist eine gute Zahl, weil es eigentlich sonst immer mehr ist, aber trotzdem ist es immer noch viel zu viel, 84 Strafanzeigen. Das ist halt wirklich wenig. Dafür gab es halt unglaublich viele Delikte im Bereich Körperverletzung und Alkoholdelikte, Drogendelikte, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Wahrscheinlich gab es dann an der einen oder anderen Ecke Erregung öffentlichen Ärgernisses und die Beamtinnen sind dazwischen gegangen und das passte den Leuten dann nicht. Ist halt nicht genau aufgeklärt, ob es auch queerfeindliche Angriffe gab. Ich gehe mal davon aus, ob die zur Strafanzeige geführt haben, weiß ich nicht. Es sind ja auch viele, viele Tipps rumgegangen mit, man soll am besten zum keinen Zeitpunkt irgendwie alleine unterwegs sein. Gerade wenn man auf dem CSD ist oder in der Nähe und man erweckt optisch den Anschein, dazuzugehören. Es gab ja Gruppierungen, die sich versammelt haben, um dann halt auf diese Menschen loszugehen. Ist zum Glück ein bisschen weniger passiert. Für die, die es erwischt hat, tut es mir natürlich trotzdem unglaublich leid. Und es soll wohl eine, zumindest ist es angesprochen worden, von Wegner, Sedat wird Artikel 3 des Grundgesetzes ändern lassen. Das ist ja der Artikel, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Der soll wohl noch erweitert werden. Da gab es wohl ein Versprechen zum CSD. Und es hing die Regenbogenflagge vom Kanzleramt, was viele, viele gestört hat. Ich fand die Aktion relativ cool, das mal so ein bisschen aus der politischen Sicht auch so zu sehen. Ja, alles in allem war es eine sehr, sehr friedliche Demo. In dem Fall ist, warum sollte es das auch nicht sein, ne? Dementsprechend. Und was ich sehr interessant fand, ist, dass tatsächlich Tokyo Hotel und Tonsteine Scherben aufgetreten sind.
Wie gesagt, es gab eine Bühne vorm Brandenburger Tor. Es kann sehr gut sein, dass da Menschen aufgetreten sind. Wir haben uns da nicht durchprügeln wollen. Aber einer meiner Begleiter hat auch erzählt, dass da Tokyo Hotel scheinbar auftreten wird. Habe ich ihm nicht geglaubt, aber gut, wenn du sagst, Tokyo Hotel war da, dann war scheinbar Tokyo Hotel da. Aber dann bin ich auch irgendwo froh, dass ich dann nicht vorne an der Bühne war.
Ja, und ich lese es gerade. Sag du es mal.
Du hast definitiv gemerkt, also einerseits war es doch wesentlich freundlicher und fröhlicher, als man es von Berlin gewohnt ist. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass wir schon auf dem Weg hin zum CSD, zu unserem Treffpunkt, dass wir da schon erlebt haben, wie manche Frauen etwas leichter bekleidet waren, weil es eben auf dem CSD so ist, dass man eben sich häufig in verschiedensten Formen ausdrückt und dann an diesen Frauen häufig eine Gruppe von, wie man sagt es immer so schön, von Halbstarken vorbeigelaufen ist, die sich dann angehört haben, als wärst du plötzlich ins Affenhaus gegangen. Also die waren dann am Rumbrüllen, am Rum, weiß nicht was, klatschen oder sowas. Das war sehr anstrengend und da haben mir die Frauen auch wirklich leid getan. Andererseits willst du gegen diese naja, wirklich Halbstarken, die in der Überzahl sind, willst du dann nicht zwingend irgendwie vorgehen, solange sie sie nicht aktiv belästigen, sondern quasi nur ihren pubertären Schwachsinn da machen, dann ist es im Schlauste, oder finde ich, ist es das Schlauste, das einfach zu ignorieren und die quasi dann zu, ja, quasi wegzuignorieren, damit sie sich auch noch Futter daran finden. Weil was wir hatten, erschreckenderweise, wir hatten tatsächlich einen Zwischenfall, dass Leute auf uns, also uns angegangen haben, Leute in diesem Fall, eine Person, aber wir waren quasi auf dem Weg von vom CSD noch in eine Bar, weil wir danach noch ein bisschen weiter feiern wollten. Und die Schwester meiner Frau hat dann, weil sie die musikalische Versorgung für uns gemacht hat, meiner Frau ein Lied zeigen wollen und wir saßen in der Bahn und sie war noch, weil sie das nicht bemerkt hatte, war sie noch mit der Bluetooth-Box verbunden. Entsprechend war der Song, den sie dann zeigen wollte, den sie eigentlich nur übers Handy abspielen wollte, plötzlich in der ganzen Bahn zu hören, woraufhin sich ein anderer Fahrgast umgedreht hat und meinte, entweder du machst die Musik jetzt aus oder ich schaller dir eine. Was schon eine sehr interessante Art ist, um so eine Situation zu deeskalieren. Spoiler, es ist nicht deeskaliert. Und der Freund, also der ne, dazugehörende Freund der Schwester meiner Frau, ist darauf ein bisschen doller angesprungen, als es meine Art gewesen wäre. Ich hätte wahrscheinlich versucht zu deeskalieren. Ich habe die ganze Situation nicht mitbekommen. Sie wurde mir im Nachhinein erzählt. Und ist den quasi angegangen oder hat sich vor ihm aufgebaut. Woraufhin der Fahrgast der Meinung war, ihn würgen zu müssen. Also, keine Ahnung. Am Ende ist dann noch einigermaßen alles runtergekocht und war dann in Anführungszeichen okay. Aber ja, definitiv nicht alleine rumlaufen und von alkoholisierten Menschen auch nicht so viel logisches Denken erwarten. Es ist ja quasi nichts Neues, aber auf dem CSD ist halt das Ganze nochmal so ein bisschen nach oben gedreht, weil du so eine riesige Menschenmasse hast, die auch mit ihrem Alkoholkonsum nicht wirklich aufpassen und du am Ende dann, wenn sich das alles trennt und die verschiedensten Leute wieder in die verschiedenen Richtungen gehen, du quasi den Minenfeld hast, durch das du dich nur nicht navigieren musst. Also am besten Kopf unten halten und versuchen, nicht aufzufallen. Was traurig ist, dass man das so sehen muss, aber ich meine, wenn selbst wir so einen Zwischenfall hatten und ich meine, wir waren jetzt eine relativ große Gruppe, dass der überhaupt auf die Idee kam, da irgendwas machen zu wollen, ist schon wild. Aber selbst wenn uns sowas passiert, dann will ich nicht wissen, wie es passiert wäre oder wie es anderen Leuten ergehen kann, die zu zweit alleine unterwegs sind und dann in die falschen Ebenen oder in die falschen Hände geraten.
Ja, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ignorieren ist tatsächlich eine der Möglichkeiten, die genannt werden bei Catcalling, so nennt sich das Ganze, ist übrigens eine Form der verbalen sexuellen Belästigung, die auch zur Anzeige geführt werden kann und strafrechtlich verfolgt werden kann. Also es kann für jemanden, der Catcalling betreibt, wenn das Opfer von Catcalling die Polizei ruft, richtig schnell richtig teuer werden. Aber empfohlen wird halt wirklich das Ignorieren, um den Tätern keine Aufmerksamkeit zu schenken. Fehlverhalten direkt ansprechen, zum Beispiel, wenn man in größeren Gruppen unterwegs ist, dass man auf diese Leute zugeht und sagt, ey, was du machst, ist absolut scheiße. Der dritte Punkt ist halt wirklich umstehende Personen noch mit hinzurufen und dann die Polizei zu holen bei Catcalling. Aber ja, das ist leider so, gerade beim CSD, das kriegt man medial tatsächlich auch öfter mit, dass dann diese sogenannten, wie ich sie immer nenne, gerne Halbstarken, die leider nur in großen Gruppen unterwegs sind, dann halt zu Catcalling neigen oder halt zu allgemeinen dummen Sprüchen, gerade gegen queere Menschen, weil sie sich mehr ausdrücken, auch über ihre Kleidung, dann glitzert mal was, wenn man das denn möchte. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass alle so sind und dass alle quietschibunti rumlaufen oder sonst irgendwas, sondern ein gewisser Expressionismus gehört bei vielen auf dem CSD aber dazu. Da trägt man halt mal Kleidung, die man normalerweise so im Alltag nicht trägt. Und wenn dann jemand halt im Boratstring um die Ecke kommt, das ist auf solchen Veranstaltungen, auch wenn es Demonstrationen sind, tatsächlich ganz normal. Ja, wir wollen ja dieses Jahr werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Also wir werden es versuchen. Aber je nachdem, was ansteht, weil wir wissen überhaupt nicht, was der August uns jetzt bringen wird. Dementsprechend ist Planung ein bisschen schwierig. Hatten wir überlegt, hier in Lübeck auf den CSD zu gehen. Eventuell kann man sich auch organisieren, weil ich tatsächlich von StreamerInnen mitbekommen habe, die hier auch aus der Nähe kommen, die da sein werden, dass man dann quasi so als Mini-Twitch-Camp unterwegs ist. Das könnte ganz lustig werden. Was ich auf jeden Fall auch schon, was vielleicht nächstes Jahr auftritt, ist vielleicht, dass das DSK auch auf solchen Community-Events beziehungsweise auf solchen Events mit vertreten sein wird, um dann halt auch queere StreamerInnen zu vertreten. Ich finde es sehr, sehr interessant. Kurz off-topic dabei. r/Plays ist ja wieder unterwegs. Und dort gibt es jetzt auch das DSK-Logo. Es hat tatsächlich Verhandlungen gegeben mit den deutschen Community-Servern und allem drum und dran für r/Plays. Und die ganze Dachregion verteidigt jetzt dieses Logo. Es ist sehr wild anzusehen.
Ich muss sagen, ich habe den Hype auch schon beim ersten Mal um r/Plays nicht ganz verstanden. Aber vielleicht liegt das auch nur daran, dass ich entweder nicht genug auf Reddit unterwegs bin und deswegen diese Faszination nicht verstehe. Oder nicht. Also Kampf um Pixel ist irgendwie ein bisschen weird für mich. Da komme ich noch nicht, da steige ich noch nicht ganz hinter, warum, wieso, weshalb. Aber ja, das habe ich mitbekommen. Ich bin ja auch auf dem DSK-Server mittlerweile. Und da wurde einerseits ein riesiges Stay-Logo gezeichnet und andererseits daneben dann so ein relativ kleines DSK-Logo. Was ja ganz, ganz süß ist, kann man machen. Inwiefern das aber interessant oder quasi das Ziel des DSKs verfolgt, weiß ich jetzt nicht genau. Ist halt eine nette Spielerei, aber an sich, weiß ich nicht. Hat mich irgendwie noch nicht mich richtig mitgerissen, dieses ganze r/Plays-Geding. Es gibt ja davon auch zig Abwandlungen. Seit dem ersten Mal haben das ja auch Leute dann für sich selber gemacht. Ich habe einen Streamer verfolgt, erst vor kurzem, der auch so ein eigenes Canvas hatte, wo der dann tatsächlich teilweise gegen seine eigene Community geschossen hat, weil die Leute auf seinem Canvas Sachen gemalt haben, die er nicht gut fand. Und er hat dann seine God-Power quasi missbraucht, um weniger oder mehrmals in der Sekunde irgendwie Pixel setzen zu dürfen, nur um die Sachen dann wieder auszuradieren, die er da nicht haben wollte. Das fand ich sehr wild, weil das irgendwie diesen ganzen Sinn dieser, du hast so und so viel Pixel pro was Minute oder was auch immer, die du setzen kannst, finde ich ein bisschen weird, wenn man dann als Betreiber desjenigen dagegen schießt und sagt, nee, aber das da, das will ich nicht. Also wenn es jetzt nicht gerade gegen irgendwas verstößt, logischerweise, gegen TOS oder sonst irgendwas, aber einfach nur zu sagen, ja, das, was da gezeichnet wurde, das gefällt mir nicht, deswegen überrenne ich das jetzt mit meinen eigenen Gottkräften, weiß ich nicht. Aber gut, soll ja auch jetzt nicht Teil des Podcasts dieser Folge sein. Wir haben ja noch so ein, zwei, drei kleine Themen, die wir aufgreifen wollten. Deswegen würde ich da gerade mal mit weitermachen. Und zwar geht es wieder um KI. Mal wieder, und dieses KI-Thema wird uns auch eine Weile lang nicht loslassen, das kann ich euch mittlerweile schon versprechen, gerade da ich auch heute mitbekommen habe, dass Apple scheinbar mittlerweile auch an so einem eigenen ChatGPT arbeitet, wie der offizielle Projektname war, habe ich vergessen, aber man nennt es spaßeshalber Apple ChatGPT oder Apple GPT, wie auch immer, aber da wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren, vielleicht sogar bis September, das wäre cool, wird da was kommen. Wir werden sehen. Aber in diesem Fall geht es nicht um coole Anwendungen von KI, sondern es geht um Diebstahl. Und zwar um Diebstahl einer Stimme im Grunde. Weil hier die Sprecherin von Ivy oder Ivy, wie wurde sie nochmal ausgesprochen?
Ivy Price.
Ivy, genau. In Assassin's Creed Unity, nee, nicht Unity, Syndicate. In Assassin's Creed Syndicate wurde diese Person gesprochen. Und die Synchronsprecherin von Ivy hat jetzt mit KI Stimmendiebstahl zu tun. Und das ist nicht ein, das ist jetzt kein quasi Einzelfall, sondern es gibt mehrere Synchronsprecher, die mittlerweile über Drittleute mitbekommen haben, dass ihre Stimme für Dinge verwendet wird. Unter anderem habe ich mitbekommen, gibt es eine TikTok-Werbung, wo ein Sportbeutel beworben wird, der ist modelliert nach dem Flaschenkürbis, den Gaara aus Naruto auf dem Rücken hat. Weiß nicht, wer von euch damit was anfangen kann, aber egal. Und die, ich glaube, deutsche Synchronstimme von Gaara spricht die Werbung, wofür der Synchronsprecher aber nie sein Okay gegeben hat. Der hat das nicht eingesprochen, der hat dafür kein Geld bekommen, der hat das nicht freigegeben. Aber dank KI und Stimmenrekonstruierung, beziehungsweise eben Modellen, die deine Stimme in wenigen Sätzen lernen können, gibt es mittlerweile Möglichkeiten, um Voice Acting für Dinge zu machen, ohne dass man mit dem Voice Actor jemals ein Wort gewechselt hat. Und das ist ein wirklich, wirklich ätzender Teil von KI. Dummerweise aber auch schwer bis gar nicht zu regulieren, weil wenn sich jemand so ein Modell ranholt, kann er das eben im Grunde drauf trainieren, was auch immer ihm zur Verfügung steht. Das heißt, solange der damit jetzt nicht losgeht, hausieren geht und großartig Reichweite generiert, wirst du das erstmal gar nicht mitbekommen, dass das passiert, bis derjenige dann eben mit diesem Modell irgendwas anstellt. Also, wie gesagt, KI ist unaufhaltsam aktuell auf dem Vormarsch. Und das ist wieder ein so diese shady Dinge, die damit betrieben werden. Ich habe auch, und dann kann Spike vielleicht gleich nochmal einhaken, ich habe auch noch mitbekommen neulich, auch auf TikTok, es gibt mittlerweile etwas, das nennt sich, Gott, wie haben sie es genannt? Warm GPT, glaube ich. Also quasi ein Chat-GPT für böse Cyberangriffe. Das heißt, wenn ich dir diesen Virus unterjuble und sei es, dass ich dir einen USB-Stick gebe und sage, hier, du brauchst einen USB-Stick für irgendwas, nimm meinen, kannst du anstecken, dass sich danach dieses Programm auf deinem Rechner installiert und quasi mehrere Agents startet, beziehungsweise so sich verhält, als wäre es mehrere Agents. Das heißt, der erste Agent scannt dann den Rechner, weil er hat ja Festplattenvollzugriff, scannt alles, sucht sich alle Informationen, die es über dich finden kann, hat ein quasi ein trainiertes Model, was mit Datensammlung gut ist. Die ganzen Daten werden dann dem zweiten Agent übergeben, ein Psychologe, der ein Profil von dir erstellt. Der dritte Agent ist dann einer, der sich mit E-Mail-Sendungen und so weiter auskennt, sendet dann E-Mails an alle deine Kontakte und so weiter und so fort. Also im Grunde hast du da dann Large-Language-Modelle, die anfangen, auf deinem PC sich als Virus zu verhalten. Und das ist halt auch so ein Schritt, wo KI in letzter Zeit hingeht, der nicht gut ist. Also ich bin immer dafür, dass Technologie quasi gepusht werden sollte und dass wir die Grenzen dieser Technologie finden sollten. Aber wir sind mittlerweile spätestens jetzt an dem Punkt, wo wir sagen müssen, wir brauchen für KI Regularien, die quasi weltweit verpflichtend werden. Inwiefern wir das durchsetzen können, keine Ahnung. Aber wir sind an dem Stand, wo sich jemand mit relativ wenig Ahnung ein offizielles Open Source Large Language Model aus dem Internet runterladen kann und anfangen kann, damit Schwachsinn zu machen. Und das ist was, was nicht gut ist.
Nee, fand tatsächlich Victoria Atkin in dem Fall, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, auch nicht sonderlich geil. Sie hat nur durch Zufall mitbekommen, dass Modder beigegangen sind, halt aus dem Spiel Syndicate ihre Voice Lines extrahiert haben und ein KI-Modell damit trainiert haben, diese Stimme 1:1 nachzusprechen, damit sie ihre gemoddete Version von Syndicate rausbringen können und dann ihre Stimme zur Verfügung haben. Man hätte natürlich auch anfragen können, aber SynchronsprecherInnen sind sehr teuer. Ne? Sie werden auch meist mitunter nach Line oder nach Wort bezahlt. Das kann ganz schnell in die Höhen gehen. Und Fans sind unzufrieden, wenn es nicht die Originalstimme ist. Also bemächtigt man sich illegal dieser Stimme. Das Ganze schlägt aber tatsächlich derzeit noch viel größere Wellen. Da kann ich jetzt noch kurz drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob Patsy das mitbekommen hat. In Hollywood momentan streiken derzeit SchauspielerInnen und ScriptwriterInnen, weil die Industrie auf die Idee gekommen ist, hey, wir drücken euch $1,200 in die Hand, ihr lasst euch 3D scannen und wir dürfen euch überall zu jeder Zeit, wann wir wollen, dann in Filme einbauen und euch das machen lassen, worauf wir Bock haben. Und ihr kriegt übrigens dann keinen Cent mehr, wenn ihr dann auftaucht. Und dementsprechend sind diese Menschen, weil sie keinen Bock haben, durch KI ersetzt zu werden, logischerweise, in den Streik gegangen. Und dann kommen irgendwelche Leute von irgendwelchen Filmschmieden und sagen, ja, dann lassen wir die so lange hungern, bis sie ihre Häuser verlieren. Und dann stellen wir sie für einen Hungerlohn wieder ein und lassen sie für uns arbeiten. Und das alles auf dem Rücken von KI. Und dementsprechend schließe ich mich auch der Meinung von Patsy an. Es muss globale Regularien geben, die Nutzung von KI in gewissen Formen begrenzt. Dass man halt nicht alles damit machen darf, zum Beispiel Existenzen dadurch zerstören. Was halt natürlich unter anderem einer Sprecherin wie Victoria Atkins passieren kann. Wenn dann nämlich andere auf die Idee kommen, zum Beispiel irgendwelche Unternehmen, die ihre Stimme toll finden und die Modder kriegen dann das Angebot mit hier bla 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 und die geben dann die KI weiter, weil damit kann ja jeder Satz gebildet werden. Und lassen dann ihre eigenen Anwälte schon mal warm laufen, weil dann dementsprechend von der Voice Actorin was kommen würde. Und dann geht man halt mit einer Armada von Anwälten gegen vor. Das ist in den USA ja leider gang und gäbe. Wer mehr Anwälte hat, gewinnt meist.
Ja, nee, den Streik habe ich definitiv mitbekommen. Ich habe bloß nicht mitbekommen, worum es jetzt genau ging, dass tatsächlich wieder KI das Problem war. Und wo du es gerade beschrieben hast, von wegen 3D-Scannen und in jeden Film einbauen. Ich weiß nicht, wer von euch die Netflix-Serie Black Mirror kennt. Und ich weiß nicht, wer von euch das verfolgt. Black Mirror stellt ja immer so pro Folge ein Szenario dar, was in irgendeiner Form dystopisch ist. Und in der aktuellsten Staffel, und das ist jetzt ein Spoiler für Leute, die Black Mirror Staffel 6 noch nicht geschaut haben. Ich kann euch nicht genau sagen, welche Folge es ist, weil ich habe auch gehört, dass Black Mirror, je nachdem, auf welchem Netflix-Account man das schaut, die Folgen verschiedentlich sortieren. Für uns war es die erste Folge, ob es das bei euch auch sein wird, keine Ahnung. Aber es gibt eine Black Mirror-Folge aus Staffel 6. Und ab jetzt geht der Spoiler los. Wo im Grunde genau das passiert, was Spike gerade beschrieben hat. Große SchauspielerInnen haben quasi ihr Gesicht geliehen und alles drumherum, was sonst noch gemacht wird, wie Writing oder das gesamte Filmen der Folge quasi, passiert nur noch über KI. Also es wird alles über AI gerendert. Die eigentlichen Schauspieler sind gar nicht am Set. Die eigentlichen Schauspieler wissen gar nicht, was sie da überhaupt spielen. Müssen sie auch nicht, denn sie werden ja quasi dafür bezahlt, dass sie ihre Likelihood, wie heißt das, ihr Aussehen und so weiter, dass sie das leihen. Und der Plot der Folge ist jetzt erstmal vollkommen wurscht. Was da jetzt gegen Ende passiert, ist auch vollkommen wurscht. Aber das ist wirklich so eine Zukunft, auf die wir zulaufen könnten, was einerseits natürlich für SchauspielerInnen, die dem zustimmen, ein relativ entspanntes Leben sein könnte, wenn sie sagen, hey, du hast jetzt mein Gesicht und ich kann hier quasi in 5 Filmen gleichzeitig schauspielern, kriege im besten Fall die Gage für alle 5 Filme und muss dann quasi nur noch auf der Premiere der jeweiligen Filme erscheinen. Was natürlich dann auch wieder die Frage ist, ist dann überhaupt noch gerechtfertigt, also ist es überhaupt gerechtfertigt, dass SchauspielerInnen so viel verdienen, das sei mal dahingestellt und das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Aber ist eine KI, die den Schauspieler rendert, quasi muss der Schauspieler, die SchauspielerInnen dann noch so viel verdienen wie vorher? Oder, weil sie ja nur ihr Gesicht leihen und ihre Stimme leihen, ist es dann gerechtfertigt, wenn sie dazu stimmen, dass sie weniger Gage für den jeweiligen Film erhalten? Keine Ahnung. Andererseits, wenn du dann eben sagst, okay, ich hätte jetzt in dieser Zeit 5 Filme mitmachen können, beziehungsweise es werden 5 Filme mit meinem Gesicht gemacht, versus ich schauspielere in einem Film und die Gage der 5 Filme ist dann das gleiche wie die Gage des einen Films und ich habe aber quasi keinen Tag am Set verbracht, sondern saß zu Hause oder war im Urlaub. I don't know.
Und trotzdem würden sie für alle 5 Filme, an denen sie nicht aktiv teilnehmen, die volle Gage haben wollen, wie für den Film, wo sie gerade drehen, weil das ist so ein Grundkonstrukt, das unglaublich viele wohlhabende Menschen sagen, die sagen, wir haben Geld ohne Ende. Wir wissen nicht, wohin mit diesem Geld. Aber eins wissen wir sicher, wir wollen mehr davon haben. Dementsprechend würden sie selbst, wenn sie ihre Gesichtsrechte oder sonst irgendwas zur Leih geben, wäre das eine ähnliche Gebühr, als wenn sie physisch schauspielern würden. Das Problem kommt dann aber, wenn, wie gesagt, wie du das Beispiel jetzt bei Black Mirror genommen hast, wenn quasi eingerendert wird und die SchauspielerInnen werden gar nicht darüber informiert. Am Ende kommt nämlich dann bei Sachen rum, die zum Beispiel gegen ihren eigenen Ethikkodex verstoßen, den haben viele SchauspielerInnen. Also es gibt bestimmte SchauspielerInnen, die spielen bestimmte Rollen nicht. Oder bestimmte Charaktere, bestimmte Nationalitäten. Bestes Beispiel, ich weiß jetzt keinen Namen, aber ich habe es gelesen, ich habe den Namen vergessen. Es gibt einen Schauspieler aus den USA, der hat von vorne klipp und klar gesagt, er wird niemals einen Deutschen im Zweiten Weltkrieg spielen. Weil er unweigerlich Nazi wäre dann für diese Rolle. Weil es gibt ja nichts dazwischen zu der Zeit. Es gibt ja kaum Filme, wo dann halt die Bevölkerung oder sonst irgendwas genommen wird, die Flüchtlinge aufgenommen hat, Soldaten aufgenommen hat und so weiter. Das ist ja, es ist meist immer dann alle anderen gegen die Nazis. Was richtig ist, aber ich kann auch verstehen, dass der Schauspieler sagt, auf diese Rolle habe ich keinen Bock, wegen der Stigmatisierung, die dann daraus entstehen kann. Weil dann heißt es mir, ja, guck mal, der spielt ja alles, der spielt ja sogar Nazis. Und stellt euch mal vor, er gibt dann die Rechte ab und dieses Black Mirror-Team denkt sich jetzt mal so eine Wolfenstein-Geschichte aus, quasi, KI geschrieben. Sie nehmen das als Beispiel. 60er Jahre, die Deutschen haben den Krieg gewonnen und er spielt dann auf einmal, oder beziehungsweise seine KI-Rolle spielt dann auf einmal einen Regime-Offizier oder sonst irgendwas. Puh, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Aber genau auf solche Sachen läuft es hinaus, wenn die Produktionsfirmen sagen, wir wollen euch scannen, ihr kriegt dann einmal Geld und dann benutzen wir euch, wann wir wollen, wie wir wollen, wie oft wir wollen. Aber wir brauchen euch als SchauspielerInnen nicht mehr. Das ist ja der klare Tenor gewesen. Wir wollten quasi durch die Blume, wir wollen euch loswerden. Wir wollen euch für eure Arbeit nicht mehr entlohnen. Und deswegen sind diese Leute auch im Streik. Logischerweise, das Ausbluten wird auch nicht großartig funktionieren momentan, denn unglaublich viele der gut verdienenden SchauspielerInnen haben jede Menge Geld in einen Fonds geschmissen, für solche Fälle. Ist quasi wie bei uns als Gewerkschaft anzusehen. Ich bin mal gespannt, wer den längeren Atem haben wird.
Gute Frage. Ich meine, irgendwann muss Hollywood wieder produzieren, weil sonst gehen ja auch die Produzenten irgendwann aufs Glatteis, würde ich mal behaupten. Aber gut, was mir gerade noch einfiel, wo du gerade meintest, von wegen Ethikkodex, wenn du dann dich einscannen lässt und du hast nicht irgendwie einen Vertrag unterschrieben oder eine Möglichkeit gehabt, einen Vertrag zu unterschreiben, von wegen, ich gebe euch meinen Aussehen, meine Stimme für diesen Bereich. Und alles, was quasi außerhalb dieses Bereichs fällt, möchte ich bitte nicht, dass meine Person das spielt. Genau das war unter anderem der Twist dieser Black Mirror-Folge, weil dann Dinge gemacht wurden, die die Schauspielerin in diesem Fall auf den Plan gerufen haben und die dann versucht hat, dagegen rechtlich vorzugehen, was lustigerweise nicht ging, weil sie ja Dinge dazu gestimmt hatte, etc. pp. Aber das ist dann die Zukunft, auf die wir in diesem Fall hinauslaufen werden. Und das ist, wie so häufig, wenn wir über KI in letzter Zeit reden, einfach nur eine sehr dystopische Aussicht. Woran ich gerade noch denken musste, und das wäre, finde ich, schwierig, weil man die Leute nicht mehr scannen kann, aber wenn du jetzt über Schauspieler scannen und Schauspielerinnen oder Schauspielerinnen in Filme reinbringen möchtest, über KI, und wenn wir darüber reden, dann finde ich es bei Verstorbenen, die eventuell davor oder wenn ihre Nachkommen oder weiter, was auch immer, da zustimmen, eventuell noch irgendwo gerechtfertigt, weiß ich nicht. Wenn die Leute quasi dann vorher zustimmen, ja, du darfst, wenn ich jetzt dann verstorben bin und meine Nachkommen davon bezahlt werden, darfst du weiterhin mich benutzen in KI-Form. Das ist eine Sache, aber quasi einen kompletten Berufsstand damit auszulöschen, abzulösen, ist wild. Sehr wild.
Ich habe da am Rande was mitbekommen. Ich weiß also nicht, ob es der Wahrheit entspricht. Man wollte es tatsächlich mit einem Schauspieler schon machen. Und das fanden viele, viele Menschen überhaupt nicht gut. Der Schauspieler trug den traurigen Spitznamen The Sad Clown, Robin Williams. Und ja, da hatte man überlegt, weil er halt einfach eine Ikone des Schauspielens ist und der die Rollen quasi wirklich gelebt hat und durchlebt hat, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass es ihm so schlecht ging mitunter. Da kam man schon auf die Idee, man könnte ja wieder und dann wäre er ja wieder da und das würde die Fans ja sehr freuen. Also mich würde es eher verstören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre für mich absolut Uncanny Valley, weil ich finde, man sollte die Totenruhe wahren. Und das wäre für mich irgendwie so. Ja, man misshandelt das Andenken dieser Person.
Gut, wenn die Person da quasi vor dem Tod drauf zugestimmt hätte, wenn du jetzt so einen Fall hast, von wegen Schauspieler kriegt mit oder Schauspielerin kriegt mit, dass sie eine wirklich tödliche Krankheit haben und dann sagen, hey, aber ich möchte, dass meine Kinder, meine Nachkommen, wer auch immer, dass die jetzt noch weiterhin finanzielle Unterstützung erhalten und ich dann quasi meine Seele weggegebe, indem ich KI-technisch weiterhin Filme machen kann oder mit meinem Abbild weiterhin Filme gemacht werden können. Dann ist das vielleicht irgendwo eine moralische Grauzone und darüber könnte man reden. Einfach zu sagen, ja, entweder gebt ihr uns und eure Gesichter und eure Stimme oder ihr seid arbeitslos. Weiß ich nicht. Also, ich kann verstehen aus einer sehr kapitalistischen Sicht, warum Hollywood das machen möchte, weil SchauspielerInnen sind leider wirklich verflucht teuer. Andererseits ist das einfach nicht der Weg. Und deswegen, wie gesagt, um nochmal jetzt den vollen 360-Grad-Schwenk zu machen. Wir brauchen in irgendeiner Form Regularien, um diese ganzen aufsprießenden KI-Tools so ein bisschen zu, ja, regulieren. Einfach bloß, weil aktuell gefühlt jeder damit machen kann, was er will, was er sie will. Und wir viel zu viele Tools gleichzeitig haben und die Leute komplett den Überblick verlieren, gleichzeitig aber irgendwie sehen, ja, damit könnte ich das ersetzen, damit könnte ich das ersetzen. Ach, übrigens, hiermit können wir mein komplettes Support-Team loswerden. Jetzt können wir hiermit SchauspielerInnen loswerden. Jetzt können wir die Drehbuchautorinnen, die kommen natürlich auch noch weg, weil wir haben ja Large-Language-Modelle, das geht ja hiermit. Also im Grunde hast du irgendwann nur noch KI in sämtlichen Arbeitsformen. Und wir sitzen dann hier, wie damals die Menschen bei Wall-E, sitzen dann auf unseren Stühlen, die uns füttern und konsumieren AI-Content, während AI für uns arbeitet und was auch immer tut. Weiß ich nicht, ob wir dahin wollen. Das sollte vielleicht jetzt gerade in diesem Moment dann doch so ein kleiner Weckruf sein. Who knows?
Ja, kommen wir aber zu einem eher negativen Thema, zu einem noch weiteren negativen Thema. Und zwar geht es um Ubisoft. Für die von euch, die es nicht mitbekommen haben und die ihren Account schon längere Zeit nicht mehr benutzt haben, weil sie zum Beispiel alle Spiele derzeit gespielt haben oder keine keine Spiele mit dem Account verlinkt haben. Ubisoft löscht Spielerkonten. Das bedeutet, ihr solltet in der nächsten Zeit, wenn ihr länger offline wart, mal eure Mails checken, ob ihr da was habt. Besonders den Spam-Ordner, weil Ubisoft gibt nur sehr vage an, wann sie das machen, wie sie es machen und warum sie es machen. Oder noch besser, ihr loggt euch jetzt einfach mal, wenn ihr diese Folge gerade hört oder seht, nächsten Tab auf oder halt auf dem Smartphone eure Ubisoft-App dran und loggt euch einfach mal wieder ein. Das sollte dafür sorgen, dass ihr euren Account nicht verlieren könnt. Und Obacht, was viele denken, diese Aussage haben wir jetzt schon sehr, 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 sehr stark gelesen. Vielleicht kann Patsy gleich nochmal auf das Thema auch ein bisschen näher eingehen. Nur von mir am Rande angewiesen, wenn ihr ein Spiel erwerbt, digital, dann kauft ihr nicht dieses Spiel, sondern ihr kauft eine Erlaubnis, dieses Spiel spielen zu dürfen.
Ja, das ist so das Ding, was manche Leute irgendwie einfach nicht in ihren Kopf kriegen wollen. Wenn ihr auf einer digitalen Plattform wie Steam, wie Uplay, wie Epic, was auch immer, wenn ihr dort Spiele kauft, dann habt ihr das nicht so wie, habe ich eins rumliegen? Ja. Dann habt ihr das nicht so, wie wenn ihr physische Games kauft und dann eine Disc bei euch rumliegen habt, die ihr einfach bloß in euren PC, in eure Konsole, was auch immer stecken könnt und das Ding läuft die ganze Zeit. Das Ding hier habt ihr physisch erworben, das kann euch keiner wegnehmen. Es sei denn, jemand kommt zu euch nach Hause und klaut es euch, aber tendenziell kann euch das keiner wegnehmen. Digitale Spiele sind so gesehen nicht euer Eigentum. Und das ist auch das Ding, was Steam ja quasi sagt, wenn Steam Spiele entfernt, auch Spiele, die ihr besitzt, wenn die aus irgendeinem Grund als plötzlich als verboten eingestuft werden, warum auch immer, dann kann Steam dieses Spiel auch aus eurer Bibliothek entfernen. Denn ihr besitzt dieses Spiel nicht, ihr habt dieses Spiel nicht erworben und besitzt es nun, sondern ihr habt eine Lizenz für die Nutzung. Das ist auch immer die gleiche Diskussion wie Leute, die sagen, um mal ein bisschen auf den Streaming Space einzugehen, Leute, die sagen, hey, ich habe ein Spotify-Abo oder ich habe ein Apple Music-Abo, warum darf ich dann bitte nicht in meinem Stream diese Musik spielen? Ihr habt diese Musik nicht gekauft. Ihr habt eine Nutzungslizenz für diese Musik. Das heißt, ihr dürft sie euch anhören und auch nur ihr und nicht noch, keine Ahnung, die 10, 20, 30, vielleicht hunderte Menschen, für die ihr streamt. Die haben diese Lizenz nämlich nicht bezahlt. Diese müssten dann diese Lizenz einzeln für sich bezahlen. Das ist auch der einzige Grund, warum sowas wie die, wenn wir jetzt von Twitch reden, warum sowas wie die Prime Watch Parties funktionieren. Weil da dann ja der Amazon-Account mit dem Twitch-Account verknüpft sein muss und dann auch nur alle Menschen diese Watch-Party beitreten können, die ebenfalls Prime-Kunden sind. Das heißt, alle Menschen, die sowieso schon ein Anrecht darauf hätten, diesen Inhalt zu konsumieren, können dann in euren Stream reinschalten und an dieser Watch-Party mit teilnehmen. Deswegen ist ja diese Verknüpfung überhaupt notwendig und existent. Und das ist so dieser Kernunterschied, den manche Leute, weiß ich nicht, auf den Teufel komm raus, nicht verstehen wollen. Aber ich habe doch 10 Euro für dieses Spiel aus. Ja, ja, hast du. Hast du gemacht. Du hast aber dann, wie gesagt, eine Lizenz dafür erworben, dieses Spiel spielen zu dürfen. Wenn aus irgendwelchen Gründen dieses Spiel jetzt zum Beispiel in Europa nicht mehr verfügbar sein darf, dann ist es Steams Pflicht auch, das aus deinem Account dann zu entfernen. Dass Ubisoft hier einfach nur sagt, hey, ihr wart zu lange nicht aktiv, wir behalten jetzt oder wir denken, dass ihr euren Account nicht mehr haben wollt und wir behalten uns das Recht vor, das für uns jetzt einfach so zu entscheiden, ist ein Move, den ich schwierig finde, sehr schwierig sogar. Ich weiß aber nicht, wie viel Rechtsgrundlage ihr da jetzt hättet, dagegen irgendwie vorzugehen und da es so einfach ist abzuwenden, indem man sich in seinen Account einloggt und dann eben versucht, da regelmäßig mal ein bisschen sich einzuloggen und nachzuschauen, ist es relativ einfach abzuwenden. Natürlich andererseits super ätzend, dass sie überhaupt User-Accounts löschen und entsprechend auch, wenn sie euren User-Account löschen, ihr alle Spiele, für die ihr jemals Geld bezahlt habt, auch verliert. Logischerweise, ihr habt keinen Account mehr. Es ist keine Zuordnung mehr da zwischen euch als physischer Person und den digitalen Spielen, die ihr erworben habt. Die ist weg. Entsprechend, ja, loggt euch einfach mal kurz bei Ubisoft ein, schaut nach, ob noch alles gut ist, durchsucht euren Mail-Ordner, um da zu finden, ob ihr eventuell betroffen seid. Ich bin's nicht gewesen, ich habe mich trotzdem vorhin, als ich das gesehen habe, in unseren Notes, habe ich mich mal eben schnell eingeloggt. Es ist eine Sache von 5 Minuten maximal. Aber ja, komischer Move, den Ubisoft hier zieht, gerade wenn man bei so einer Riesenfirma erwartet, dass sie nicht gerade Probleme haben sollten, eure User-Daten zu speichern. Ich wüsste gerne, und zwar genau, wie groß der Abstand maximal sein darf zwischen zwei Logins, damit man nicht als inaktiv gilt, weil ich möchte jetzt nicht alle zwei Tage mich hinsetzen und mich in meinem Ubisoft-Konto einloggen, das ist lächerlich. Und wenn sie sagen, ja, du gehst nach 30 Tagen als inaktiver Nutzer und kommst quasi in das Roulette rein für eventuell löschen wir heute deinen Account oder wir löschen deinen Account morgen, dann ja, sollte Ubisoft sich nochmal ein bisschen auf die eigene Nase gucken und sagen, ist das vielleicht eine Mechanik oder eine Machart, die auf Dauer für uns User einfach verschreckt, weil diese User dann eventuell sagen, hey, weißt du was, so eine Mache finde ich nicht gut, ich kaufe demnächst meine Spiele nur noch bei Steam oder bei Epic oder sonst wo. Denn das hat nichts mehr mit Kundenfreundlichkeit zu tun.
Ja, das Problem ist aber, dass du diese Spiele dann trotzdem nicht spielen könntest, denn wenn du diese Spiele auf anderen Plattformen holst, auf dem PC zumindest, musst du sie ja trotzdem mit deinem Ubisoft-Account verbinden. Und jetzt kommt nämlich die Krux an der ganzen Sache. Bevor Ubisoft euren Account löscht, deaktivieren sie ihn erstmal. Das heißt, wenn ihr versucht, ein Spiel zu starten, kommt eine Fehlermeldung wahrscheinlich. Der Account ist derzeit deaktiviert, bitte loggen Sie sich ein und folgen Sie den Schritten. Es kommt dann wohl so eine Meldung direkt nach dem Login, die man bestätigen muss, und dann wird der Account reaktiviert. Ist aber nervig. Und es gibt Wertungen von 2021, da hieß es, nach 4 Jahren geht der Account als inaktiv. Aber Ubisoft könnte theoretisch diesen Zeitpunkt, wie sie wollen, hin und her schieben. Sie könnten sagen 14 Tage, sie könnten sagen 7 Tage oder sonst irgendwas. Und ich finde es auch nervig, dass ich dann zum Beispiel Uplay die ganze Zeit auf dem System aktiv haben müsste, eingeloggt, weil auch wenn es nur ein paar MB sind, es verbraucht trotzdem Leistung des Systems, weil es natürlich im Hintergrund läuft und irgendwelche Aktualisierungen fährt oder abfragt, ob Aktualisierungen laufen. Und in manchen Situationen möchte man jedes Byte für andere Sachen nutzen, zum Beispiel im Streaming, wo dann gerade bei schwächeren Systemen, wenn Uplay oder sonst irgendwas im Hintergrund dann am Rumrödeln ist, dann schon mal dafür sorgt, dass man Framedrops und sowas hat. Und das ist halt dann absolut ätzend. Dementsprechend, ja, hat sich Ubisoft mal wieder, muss man ja halt sagen, sie gelten ja mit als die unbeliebteste Firma, haben sie sich mal wieder so ein bisschen in die Nesseln gesetzt, was das Ganze angeht. Ich hoffe, sie rudern da irgendwann noch zurück. Und oder, dass sie einen festen Zeitraum erklären, ab wann geht ein Account für inaktiv.
Das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich, ja. Ob sie das machen, ist natürlich noch eine andere Frage, weil wer soll sie denn zwingen? Es sei denn, setzt sich jetzt wirklich irgendwer hin und geht da vor Gericht und sagt, hey, das hier wurde gelöscht, ich wurde nicht informiert oder der Zeitraum ist lächerlich klein, wie auch immer. Ob man dagegen vorgehen kann, keine Ahnung. Dass man dagegen vorgehen sollte, bin ich der Meinung. Andererseits, wie gesagt, es ist das Ermessen der eigenen Firma, wie sie mit ihren Kundendaten umgehen, wie sie mit den Produkten, die sie vertreiben, umgehen. Letztendlich hast du da als Endkunde, so traurig es klingt, relativ wenig Handhabe. Aber wo wir bei einem Konzern sind, der mit Spielen lustige Dinge macht, können wir noch über einen anderen Laden reden, und zwar Amazon, die jetzt planen, ein MMO im Herr-der-Ringe-Universum rauszubringen. Und wer Amazon und MMO hört, der denkt wahrscheinlich jetzt sofort an New World und daran, dass New World mittlerweile auch niemanden mehr interessiert. Entsprechend könnte ein Amazon-MMO Herr der Ringe entweder dafür sorgen, dass Amazon wirklich sich hochkatapultiert in der Beliebtheit oder dieses Ding komplett in den Sand gesetzt wird. Und wenn ich jetzt an die letzte Herr-der-Ringe-Veröffentlichung denke, die passiert ist, hier namentlich das Gollum-Spiel, was nichts mit Amazon zu tun hat, aber darum geht es jetzt nicht, das Ding hat so viel Kritik geerntet, weil es eben, ich sage mal freundlicherweise, mangelhaft umgesetzt wurde, dass Amazon jetzt wirklich, wirklich aufpassen muss, wenn sie ein Herr-der-Ringe-Spiel rausbringen, dass sie da Qualität statt Quantität ansetzen. Und wie gut Amazon das hinkriegt, keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Ich habe New World gespielt damals für so ein paar Wochen, nicht mal Monate, Wochen, und mich hat es null halten können. Jetzt bin ich kein Herr-der-Ringe-Fan, kann da nicht mitreden. Ich weiß nicht, ob das Spieler quasi oder ob Spieler von Herr-der-Ringe so quasi dürsten, dass sie jedes Spiel nehmen. Andererseits hat das Gollum-Spiel gezeigt, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist. Entsprechend Keine Ahnung, was Amazon sich da jetzt denkt, ob sie da irgendwie günstig an eine Lizenz rangekommen sind oder ob das länger geplant war. Nichtsdestotrotz ist die Messlatte wahrscheinlich sehr hoch und die Erwartung ebenso.
Wo du gerade New World übrigens gesagt hast, wie durch Zufall ist es dasselbe Studio, was auch New World geschaffen hat. Die produzieren das neue Herr der Ringe MMO. Hat noch keinen Titel, also es gibt auch noch keinen Projektnamen oder sonst irgendwas. Es wird sich aber an der Reihe Rings of Power beziehen. Das ist die aktuelle Reihe, die Amazon auch als Marke hält. Und es soll wohl ein sehr, sehr ambitioniertes Produkt sein. Ein ambitioniertes Projekt, nicht Produkt. Wahrscheinlich auch Produkt am Ende. Und ich fand eine Aussage sehr, sehr interessant. Ich habe so einige Interviews gelesen oder auch zum Beispiel Mitschnitte vom Streamer Asmongold, der halt auch sehr, sehr viele MMOs spielt. Und dort ist der Lead-Producer gefragt worden und einer der Amazon-Obermuftis, was er denn der Meinung ist. Es gibt ja schon Lord of the Rings Online, was halt immer noch massiv gespielt wird. Die Leute spielen das wegen der Community. Das Spiel hat mir damals unglaublich viel Spaß gemacht, weil es auch Systeme hatte, die dann erst später in andere MMOs reinkamen, in Bezug auf Layering. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was Layering ist, ganz einfache Sache. Spieler A hat Story-Fortschritt X und Spieler B Story-Fortschritt Y. Zum Beispiel hatten ein guter Freund und ich die Situation, ich war in einer Quest schon ein bisschen weiter und wir wollten uns treffen im Spiel. Es ist also positiv und negativ. Bei mir ist in diesem Spiel die Stadt, in der wir uns treffen wollten, zerstört worden. Wir waren also am selben Punkt. Er stand in dieser Stadt, noch voll belebt, vor dem Angriff, und ich stand in den Ruinen dieser Stadt. Und wir haben uns dementsprechend nicht gefunden. Aber alleine, dass man dieses Story-Layering hat, was ich mir bei World of Warcraft unglaublich gewünscht hätte, um halt wirklich, wenn du Neueinsteiger bist von Classic, die gesamte Geschichte zu durchleben und nicht einfach mitten reingeschmissen zu werden, deswegen sind ja die Classic-Server da. Ja. Wird sich zeigen, ob sich das Spiel gegen Lotro durchsetzen kann. Der Satz von diesem Produzenten war auf jeden Fall, als er gefragt wurde, ja, was erwarten Sie denn von den Herr-der-Ringe-Fans, die jetzt schon seit über 10 Jahren Herr-der-Ringe online spielen? Und ganz trocken hat er geantwortet, weil der von Gaming überhaupt keine Ahnung hat, ja, die werden natürlich wechseln. Es ist ein neues Herr-der-Ringe-MMO. Natürlich gehen sie zum neueren Produkt. Unwahrscheinlich. Also es werden sich einige wohl das neue Produkt mal ansehen. Ein paar werden vielleicht auch bleiben. Aber die Core-Communities von Lotro, die lockst du damit nicht hinterm Ofen hervor.
Es sei denn natürlich, das Ding wird ein absoluter Banger, was du natürlich jetzt noch nicht wissen kannst. Und eventuell versuchen sie ja auch dann, wenn sie ein bisschen schlau sind, sich bei der Konkurrenz den einen oder anderen Trick abzugucken und reiten dann so ein bisschen den Nostalgiezug. Who knows? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe von Herr der Ringe genauso viel Ahnung wie von Quantenphysik. Keine Ahnung, ich habe mich damit nie beschäftigt und auch nie wirklich Anschluss gefunden. Deswegen kann ich zu dem ganzen Thematik nicht viel sagen. Ich kann nur sagen, dass ich New World uninspirierend und undurchsichtig fand. Ich weiß, damit bin ich vielleicht allein auf weiter Flur, aber das Ding hat mich nirgendwo reizen können. Auch weil es von dem Quest-Design, finde ich, sehr, sehr, sehr unmotivierend war. Entsprechend glaube ich nicht, dass, wenn das gleiche Studio ist und die daraus nichts gelernt haben, dass dieses Herr der Ringe MMO jetzt die ganzen Leute von Lord of the Rings Online abgreifen wird. Das bezweifle ich einfach sehr stark. Einfach nur, weil ich diese Erfahrung aus New World habe und quasi, Anführungszeichen, weiß, wie Amazon mit MMOs umgeht. Man darf gespannt bleiben. Wie gesagt, das ist so eine Thematik, die geht an mir wahrscheinlich einfach so komplett vorbei. Das heißt, wenn du da dranbleiben möchtest, können wir da gerne nochmal drüber reden. Aber ich selber habe da wenig Stand und wenig Meinung zu, weil einerseits ist es MMO, womit ich selber noch nie wirklich warm geworden bin. Und dann auch noch Herr der Ringe, wovon ich auch gar keine Ahnung habe. Also so zwei Topics, die einfach so an mir vorbeifliegen, wo ich dann im Zweifel nur daneben stehe und sage, okay, cool.
Also wenn wir darüber reden, wenn dieses Spiel erscheint, dann sind wir wahrscheinlich in Folge 500 oder Folge 600. Denn geplant ist das Spiel frühestens zwischen 2028 und 2030. Da laufen noch sehr, sehr viele Endgegnerfolgen durch den Äther namens Internet. bis wir da dann irgendwas kriegen. Ich glaube, vielleicht, wenn wir Glück haben, kriegen wir nächstes Jahr den ersten Mini-Trailer, der wahrscheinlich genauso nichts sagen wird wie das neue Elder Scrolls, wovon man auch seit dem Trailer nichts mehr gesehen oder gehört hat. Aber man kann das Ganze ja, vielleicht läuft das jetzt ein bisschen schneller, da der Deal jetzt wohl durchgegangen ist, so als Randnotiz. Microsoft hat ja jetzt ganz, ganz viele Rechte an ganz, ganz vielen neuen Sachen und setzen jetzt Sachen um. Und jetzt kommt Activision Blizzard auch noch dazu. Und mittlerweile sagen Ex-Produzenten von Blizzard, dass das auch nur noch eine Hollow Shell ist, wie sie es bezeichnen. Und dass man das vielleicht als Division irgendwo anders einsetzen kann, zum Beispiel bei Bethesda. Wird auf jeden Fall spannend werden, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren spielerisch verändern wird. Und ob dann auch mal wieder ein wirkliches Reißer-MMO um die Ecke kommt. Seit 2015 ist da irgendwie nicht mehr sonderlich viel passiert. Eins der beliebtesten Spiele ist Black Desert. Das ist 2016 dann wirklich in die Hochform gegangen. Aber so wirklich neue, innovative MMOs, die wirklich vom Hocker reißen konnten, hat es jetzt in den letzten Jahren nicht gegeben. Wir haben die Platzhirsche, wir haben WoW, wir haben The Elder Scrolls. Das würde ich jetzt definitiv als Platzhirsche bezeichnen. Destiny, weiß ich nicht, ob man das jetzt so wirklich als MMO verstehen kann oder eher als klassisches Game as a Service. Und Black Desert. Und dann hat man natürlich noch so viele, ganz, ganz viele kleine Indie-Sachen, die mal wieder aufploppen und dann wieder weg sind, dann wieder aufploppen und dann wieder weg sind. Aber sonst so ein richtiges MMO ist in den letzten fast 10 Jahren eigentlich nicht mehr so wirklich rausgekommen, was halt wirklich massiven Erfolg hatte. Ich finde es interessant, in dem Bericht, den wir als Quelle genommen haben, wir können, wenn ihr das möchtet, könnt ihr gerne in den Chat schreiben, verlinken wir die Quelle natürlich auch gerne, ist das Spiel als absoluter Steam-Hit beschrieben worden. Und nach schon einem Monat waren die New World-Server quasi gähnend leer. Ich habe nach einem Monat reingeschaut und ich hatte auf meiner Instanz, ich weiß nicht, wie es aufgehört, hatte ich irgendwie 300 Leute. Das ist jetzt nun wirklich nicht viel. Also ich bin auch keinem einzigen Spieler begegnet. So viel los war in dem Spiel. Und es hat mich auch nicht vom Hocker gerissen. Ich habe es noch nicht mal in die erste Siedlung geschafft. Ich bin immer noch in diesem Tutorial-Gebiet mit den Schiffbrüchigen gewesen und habe dann gesagt, so mit Level 5 oder was das war, nee, lass mal. Und ich habe es geschenkt bekommen und es tat mir so unendlich leid, dass man mir diesen Key geschenkt hat und gehofft hat, es würde mir gefallen. Und dann musste ich diese Person quasi enttäuschen und habe gesagt, ja, sorry, ich habe es jetzt angespielt, ich habe dem Spiel eine Chance gegeben und war nichts. Und so ein bisschen, wenn es dasselbe Team ist und wirklich nichts aus den Fehlern gelernt hat, habe ich auch so ein bisschen Angst, auch wenn noch sehr, sehr viel Zeit vergeht, bis das Spiel rauskommt, dass es halt genau in dieselbe Richtung schlagen könnte. Und dann bringt auch dieses Franchise, was ich halt wirklich sehr gerne habe, Herr der Ringe, bringt dann halt auch nichts, wenn es nur als Grundgerüst dient und der Rest dahinter ist Bullcrap.
Nee, klar, das bringt dann überhaupt gar nichts. Von relativ interessanten Entscheidungen von bestimmten Spieleproduzenten hin zu unserem Lieblings-Elon. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon mitbekommen habt, aber das geistert schon eine ganze Weile durch die Gegend. Im Grunde seit Elon für diese zarten 44 Milliarden Twitter gekauft hat, dass er große Pläne hat für die Plattform. Diese Pläne umfassen Folgendes. Twitter wird in Zukunft nicht mehr Twitter heißen, sondern X Corp. Warum auch immer, Elon hat es mit komischen Namen. Und es wird eine App für alles. Im Grunde soll es sich daran orientieren, wie WeChat in China funktioniert. Und wer nicht weiß, wie WeChat in China funktioniert, über diesen Messenger, was WeChat ja ist, kannst du im Grunde alles machen. Du kannst darüber ein Taxi bestellen, du kannst darüber Essen bestellen, du kannst darüber mit logischerweise mit deinen Freunden kommunizieren. Du kannst dies, das und jenes machen. Also es ist eine, wirklich in China ist WeChat der Einstiegsbereich für alles und daraus kannst du super viel machen. Meta hatte das mal gleich mal versucht mit ihrem Messenger. Da konnte man dann auch irgendwie kleinere Dienste vollziehen. Ich glaube, man konnte darüber Tickets kaufen oder irgendwie so ein Schwachsinn. Ist nicht wirklich, hat nicht wirklich Fuß gefasst, weder in Amerika noch hier. Aber Elons großer Plan ist jetzt, wie gesagt, aus Twitter diesen WeChat-Klon zu machen. Einfach bloß, damit er dann im Endeffekt die Hand auf alles hat, auf unser Konsumverhalten, wie wir Dinge kaufen, wie wir Dinge konsumieren, wie wir leben. Und wer jetzt heute auf Twitter geht, also heute, der 23.07., wenn die Folge dann draußen ist, dann wahrscheinlich erst recht, der kann auf x.com gehen. Und nein, das ist keine Seite für Erwachsenenunterhaltung, sondern es ist die Seite für X-Corp. Und im Grunde ist das im aktuellen Stand nur ein Redirect auf twitter.com. Meine oder unsere Vermutung ist, dass in Zukunft diese Seite dann die neue Seite sein wird und twitter.com im Zweifel auf x.com umleitet und wir dann da das tolle neue Elon-Universe haben. Was auch immer er da jetzt genau noch einbinden will, ich habe keine Ahnung, weil Twitter ist ein Short-Messaging-Dienst. Das ist ein Infoboard, wenn man so will, wo du hingehst, um die Infos zu holen. Twitter ist kein Ort, wo ich hingehen würde, um mit Familien und Freunden Nachrichten auszutauschen. Kein Ort, wo ich hingehen würde, um irgendwas zu kaufen in irgendeiner verbindenden Form. Kein Ort ist, wo ich hingehen würde, um Videodinge zu konsumieren. Keine Ahnung, was er damit vorhat. Keine Ahnung, wo er hin will. Aber er versucht, glaube ich, immer noch aus dieser Firma ansatzweise wieder Profit zu schlagen. Und alles, was er macht, hat bis jetzt meiner Meinung nach dann dazu geführt, dass das Ding weniger profitabel geworden ist. Ich glaube, von diesen Blue Checksmarks und so brauchen wir gar nicht erst anfangen. Aber die Richtung, in die er jetzt geht, ist definitiv auch nicht die Richtung, die das Ding kippen wird, um es profitabel zu machen. Aber wir sind nicht Elon, wir sind keine, was auch immer, Multimillionäre. Soll der Typ erstmal machen. Im Zweifel wird er sehen, dass er damit nirgendwo hinkommt. Und dann ist es eventuell doch Metas Threads, was dann der neue Twitter-Kron oder den Twitter-Thron besteigen wird, um den Twitter-Krone aufzusetzen. Es war schwieriger als gedacht, diese Worte jetzt hintereinander auszusprechen. Holy shit.
Da finde ich ja das Zitat von Shoyoka sehr interessant in Bezug auf Twitter. Sie schreibt nämlich vor einer Stunde jetziger Zeit, wir haben es jetzt 22:42, also ihr merkt schon, wir nehmen mal wieder sehr, sehr spät auf. Sie schreibt nämlich, wer hätte gedacht, dass nicht wir Twitter verlassen, sondern Twitter uns verlässt? Weil es ist natürlich geplant, dass es einen, wenn es XCOM, ich musste übrigens an die Spielereihe denken, als Patsy das gesagt hat, so XCOM, warte mal, hä, was? Bringt ihr jetzt ein neues UFO-Spiel raus? Aber es ist halt wirklich auf die X-Corp oder beziehungsweise X-Banking Corporation und was ist da, X-Holding und was er da mittlerweile alles im Hintergrund hat, hinter X, dass sich wahrscheinlich auch das komplette Design von Twitter ändern wird und Twitter als Twitter selber wahrscheinlich dann in der nächsten Zeit, soon TM, halt das Typische, wir wissen halt nicht, wann es sein wird, kann sein, dass Elon dann sagt, so, goodbye Twitter, hey X. Und dann haben wir halt eine komplett andere Seite. Es ist dann zwar vielleicht aufbautechnisch noch Twitter, aber es wird nicht mehr als Twitter erkennbar sein.
Ich meine, das ist jetzt ja gar nicht so schlimm, wenn du es so siehst. Wenn sie jetzt ein paar UI-Changes machen, ist eine Sache. Was die Absicht dahinter ist, finde ich viel, viel beunruhigender. Wenn du wirklich sagst, okay, dieses Ding, dieses neue X-Corp, dieses X-Whatever, wird wirklich diese All-Do-Whatever-You-Want-To-Do-App, dann haben wir wirklich eine Art WeChat-Klon im amerikanischen und im europäischen Bereich. Und wenn Leute darauf anspringen, dann hat Elon plötzlich so viel mehr Handhabe über die Dinge, die die Menschen machen und die Dinge interessieren. Und das wäre, glaube ich, nichts Gutes, so wie ich jetzt mitbekommen habe, seit der Mann Twitter übernommen hat, wie er mit Informationen, die er hat, umgeht. Also nicht nur, dass er nicht wirklich erkennen kann, was sind jetzt richtige und wichtige News, sondern auch, wenn man ihnen Sachen mitteilt, die eventuell sogar gefährlich sind für das Betreiben der Seite, sagen wir, hey, du hast hier einen Security Breach oder hey, du hast hier fehlerhafte Architektur, hey, du hast hier Probleme mit Scraping von Daten, ich erinnere nur an diese tolle Rate-Limit-Geschichte, die wir auf Twitter hatten, dann kann es durchaus mal sein, dass er den Mitarbeitern oder die Mitarbeiterin, die ihn auf diese Sachen aufmerksam macht, dass der die einfach feuert. Jetzt stell dir vor, du hast dann dieses X-Corp-App-Ding und du kaufst dann, keine Ahnung, du kaufst irgendein Buch und dieses Buch ist auf Elons Blacklist, weil er das nicht mag. Und jetzt weiß er das über dich und jetzt feuert er dich aufgrund dessen. In Amerika kannst du ja wegen, keine Ahnung, wegen schlechtem Wetter feuern. Und das ist was ich sehr bedenklich finde. Wenn du plötzlich diese Datenkrake, die Meta wahrscheinlich gerne sein würde, jetzt nach Twitter verschiebst in Elons Hände und der auf einmal so viel mehr über dich wissen könnte, einfach bloß, weil du anfängst in diesem Ökosystem X-Corp, Ökosystem Twitter zu leben. Weiß ich nicht, ob das was ist, was man nicht auch schon irgendwie auf globaler Ebene verhindern sollte. Ob es da dann irgendwie ein Monopolgericht gibt, was sagt, hey, so und nicht weiter, weil das, was du vorhast, ist quasi gefährdend für den Markt, gefährdend für die Konkurrenz. Keine Ahnung. Muss man sehen, was da jetzt noch draus wird. Ob er es überhaupt hinbekommt, alles, was wir bis jetzt bekommen haben, ist die Seite x.com und ein Logo-Reveal, der wahrscheinlich Vermutungen diesen Montag, der jetzt kommt, also den, was ist denn das dann? Jetzt der 24., ne? Ja, morgen. Der dann eventuell sogar schon am 24. unseren Twitter-Vogel austauschen wird gegen das neue X-Logo. Ich bin gespannt. Wenn es wirklich so ist, dann wisst ihr das bereits, weil diese Folge kommt ja erst dann am Samstag raus. Aber das ist eine Richtung, die finde ich nicht gut. Und das ist irgendwie so der Tonus der News-Artikel, über den wir heute gesprochen haben. Es geht in eine Richtung, die ist nicht gut. Wir sollten langsam mal bei vielen Dingen auf die Bremse drücken. Ich glaube, wir fahren sonst voll Karacho gegen eine Wand in sehr vielen Bereichen.
Ja, leider in sehr vielen Bereichen. Einige Bereiche leiten wir trotzdem hier raus. Da braucht man auch nur in Deutschland die aktuellen Nachrichten lesen in Bezug auf eine Partei. Und mehr sage ich dazu nicht. Ja, also wir bewegen uns momentan wirklich in ganz, ganz komische Bahnen. Ich habe jetzt das Logo gerade gesehen. Ich finde, dieses X sieht einfach nur lame aus, als ob das irgendwie so ein Praktikant gemacht hat. Dass er sich gedacht hat, was könnte ich da nehmen? So, ich mache mal Paint auf, hier so ein Balken so. Und jetzt nehme ich nochmal einen Rahmen und mache den schräg. Und fertig ist das neue Logo für die Plattform x.com. Weiß ich nicht. Auch diese eierlegende Wollmilchsau, da bin ich nicht so der Freund von, weil ich denke mal, dann werden wesentlich mehr Daten beanschlagt werden, die man zur Nutzung der Plattform braucht, als das jetzt ist mit Nutzername und gib deinen Namen an und deine E-Mail-Adresse, dann ist Feierabend. Denn ich denke mal, spätestens wenn die X-Corp in den Final Launch geht, wird man Adressdaten fest hinterlegen müssen. Bankdaten bzw. PayPal-Account muss verknüpft werden, ob man jetzt damit Sachen kauft oder nicht, aber es muss hinterlegt werden. Vielleicht wird es auch eine Pflichtanknüpfung geben über PayPal, dass PayPal dann der Login wird, weil es ist ja immer noch, glaube ich, zum Teil machst sein Unternehmen, auch wenn er nicht mehr der CEO ist. Es ist ja alles immer so ein bisschen schwammig, was Sachen angeht, weil Elon Musk ist ja auch dafür bekannt, Unternehmen an die Wand zu fahren. Er ist ja nicht nur einfach ein erfolgreicher Unternehmer, sondern er ist auch erfolgreich dabei, möglichst viel kaputt zu machen und möglichst viel Schaden anzurichten in Unternehmen. Muss man sich mal ein bisschen einlesen, wie oft Elon Musk schon gescheitert ist in seinem Leben. Da konkurriert er ganz, ganz gut mit Frank Thelen. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob ich diese Entwicklung so gut finde. Man merkt auch den Trend auf anderen Plattformen wie Threads oder zum Beispiel Mastodon. Die Nutzerzahlen gehen momentan sehr, sehr steil bergauf. Ich habe jetzt aktuell keine aktuellen Zahlen, weil hier momentan zum Beispiel Mastodon brennt. Aber sie haben jetzt schon, sie gehen jetzt auf die 14 Millionen zu. Und man hat denen zugerechnet, dass sie nicht mal die 10 Millionen knacken. Und viele, viele Menschen ziehen jetzt um, weil sie halt rechtzeitig die Reißleine ziehen wollen. Weil ich denke mal, es wird noch weitere Restriktionen geben, was Reichweiteneinschränkungen angeht, wenn man sich nicht für Twitter Blue beziehungsweise dann wahrscheinlich X Blue oder wie es dann heißen wird, entscheidet. Weil man jetzt ja schon wesentlich weniger Audience erreicht, wenn man nicht gerade den blauen Haken hinter seinem Namen hat.
Das wäre auch eine interessante Sache. Wie nennt man jetzt den Twitter Blue Checkmark in X-Corp? Oder heißt es dann einfach bloß, du wurdest geaxed oder irgendwie so? Ich habe keine Ahnung. Schlechtes Wortspiel ist schlecht. Ja, gut. Ich glaube, das waren aber genug schlechte Aussichten für die Zukunft für eine Folge. Denn wenn wir weitermachen, dann sind wir, glaube ich, nur noch am Schwarzmalen. Deswegen ist es an dieser Stelle natürlich noch zu erwähnen, dass es wunderbare Menschen gibt, die uns in eine tolle Richtung fahren und nicht in eine schlechte und in eine schlechte Zukunft, sondern in eine hoffentlich sehr gute und fröhliche. Und das sind unsere Patreons. Und wenn ich mich nicht geirrt habe oder nichts irgendwie verpasst habe, dann sind das immer noch der liebe Sebel, die liebe Amy und der liebe Dreimling. Vielen lieben Dank auch wieder diese Woche. Ich muss ins Bett gehen, ich kann nicht mehr. Vielleicht dazu Erklärung. Wir haben es schon ein bisschen erzählt, ne? Recap vom CSD. Ich war eine ganze Weile draußen, wir haben wenig geschlafen die Nacht und sind dann heute nochmal draußen gewesen, haben Dinge erledigt. Entsprechend bin ich einfach, ich pfeife aus dem letzten Loch hier, was man eventuell meinen Versprechern gemerkt hat oder daran, wie ich mich hier gerade so hinfläze. Ich weiß es nicht, es tut mir auch ein bisschen leid, aber das ist nun mal hier unser wöchentlicher Tonus und das ist unser Aufnahmetag. Deswegen habe ich gesagt, ich krieg das hin. Es hat einigermaßen gut funktioniert. Aber trotzdem, auch mit dieser schlechten Ausflüchtung, vielen lieben Dank an unsere lieben Patreons, dass ihr uns weiterhin unterstützt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch hier eins dieser tollen Tiers aussuchen, die wir auf Patreon zur Verfügung haben. Wir wollen in Zukunft auch mehr damit machen. Darüber haben wir gesprochen in Folge 82, glaube ich, dass wir vorhaben, auch jetzt in Zukunft einerseits mehr für die Endgegner zu produzieren und sei es, dass es nur Entwürfe sind und die dann auf dem Patreon landen, damit eben unsere Patreons, die uns unterstützen, dann im Zweifel auch mehr Content haben zum Anschauen. Und wenn für euch eine dauerhafte Mitgliedschaft nichts ist, ein monatliches Abo, dann könnt ihr euch natürlich auch unseren Ko-fi angucken. Da könnt ihr dann, wenn ihr möchtet, so ein One-Time-Ding uns einfach an den Kopf werfen. Einfach nur, weil ihr uns vielleicht cool findet und in Zukunft mehr davon sehen möchtet. Aber das war's dann für mich an dieser Stelle. Wie gesagt, ich pfeife aus dem letzten Loch, deswegen muss Spike in diesem Fall leider die Abmoderation übernehmen, denn ich bin mental einfach raus.
Ja, war doch ein sehr, sehr schönes Themenpotpourri, diese Folge wieder. Wir sind tatsächlich mit einem ganz leichten roten Faden diesmal gestartet, auch wenn das relativ spontan zusammengewürfelt war, weil, wie gesagt, also beschäftigt mit Urlaub sein und dann mal Dinge angehen, die man sonst so nicht so unter anderem schafft, also auch mal rausgehen oder solche Sachen. Das hatte jetzt diese Woche Priorität, deswegen sind wir nicht zu viel gekommen. Aber ich bin doch zufrieden mit dem, was wir heute an Themen dabei hatten. Vielleicht wird es ja die nächsten Wochen auch wieder ein bisschen mehr. Jetzt kommt ja langsam so ein bisschen wieder Bewegung in das Ganze. Das Sommerloch neigt sich jetzt auch. So einmal nochmal dem High-Peak und dann geht das auch ab. Die nächsten Ankündigungen kommen. Es kommen bald wieder Spiele-Releases, die wir dann hoch und runter zocken, wenn wir die Möglichkeit haben und dann auch darüber reden können. Und ihr habt auch immer die Möglichkeit, wenn euch irgendwelche Themen besonders interessieren, haut es uns in die Kommentare oder bewerft euch uns damit auf Social Media. Aber das war eine sehr, sehr schöne Folge 84, der Endgegner. Und wir sehen uns dann, wenn ihr möchtet oder hören, nächste Woche wieder zur selben Zeit an derselben Stelle. Wir sind raus. Ciao.